Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. April 2025 mit einem Update zum Signal Gate.
Krieg in Asien.
Einer skurrilen Nachricht.
Missinformation.
Der Ukraine.
Ostdeutschland.
Dem großen C.
Decoupling.
Der Idee einer Konkordanzregierung.
Dem Börsenticker.
Zwei guten Nachrichten.
Katrin Rönicke,
einem Limerick der Woche und Holger Klein. Es gibt ein kleines Update zum Signal Gate. Signal Gate, das war das, wo Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz eine Signal-Gruppe eingerichtet hatte, in der Informationen über einen Angriff der USA, also des Militärs der USA, auf die Houthis im Jemen besprochen wurden. Diese Informationen hätten wahrscheinlich nicht in einen Signal-Chat gehört. Und wer auch da nicht reingehört hätte, wäre der The Atlantic-Chefredakteur gewesen, den man irrtümlicherweise eingeladen hatte. Und jetzt kam raus, deswegen ein Update, dass Pete Hegseth, das ist der Verteidigungsminister und frühere Fox-Moderator, der auch Teil dieser Signal-Gruppe war, dass der noch mehr Signal-Chats hatte, in denen auch wieder Informationen über diesen US-Angriff auf die Houthis im Jemen geteilt wurden. Und diese Gruppen hat er selbst erstellt und sie bestanden unter anderem aus seiner Frau, seinem Bruder und noch irgendwie ein Dutzend andere Menschen. Und das hat zuerst die New York Times berichtet. Daraufhin hat Hegseth das alles abgestritten und gesagt, ja, ach, da würden jetzt irgendwelche ehemaligen MitarbeiterInnen aus Rache, weil sie nicht mehr MitarbeiterInnen sind, würden das jetzt erzählen. Aber stimmt natürlich alles nicht. Nur jetzt hat am Montag der Guardian die Informationen in einer unabhängigen Recherche auch bestätigt. Also diese Gruppen gibt es, die sind echt. Und der Guardian schreibt, Hegseth schickte der privaten Gruppe einige der gleichen Informationen, die auch in dieser anderen Signal-Gruppe geteilt wurden, darunter die Flugpläne der Hornets, die Ziele der Houthi-Rebellen im Jemen angreifen sollten. Und diese Information gab er auch an eine andere Signal-Gruppe, hochrangiger Beamter weiter, die von Mike Waltz, dem nationalen Sicherheitsberater, gegründet worden war. Über die hatten wir ja schon gesprochen. So, und dann finde ich ganz interessant, was Hegseth noch zu dieser Sache gegenüber Fox News gesagt hat. Ich zitiere, jeder Sicherheitsexperte, ob Militär, Regierung oder andere, würde für ein solches Verhalten fristlos entlassen und strafrechtlich verfolgt werden. Die Tatsache, dass sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, verblüfft jeden, der unsere Geheimnisse für lieb und teuer hält. Ich merke gerade, das hat er 2016 gesagt, als er sich über die Hillary-Clinton-E-Mails aufgespult hat.
Ja, dann. Da bleiben wir kurz im Internet. Ich hatte ja letzte Woche diese entkoppelt euch digital von den USA-Linkliste mitgebracht gehabt und habe zwischenzeitlich noch was gefunden. Und zwar, es kann natürlich sein, dass das in einer dieser Datenbanken oder dieser Verzeichnisse schon drinsteht. Ich bitte dann um Verzeihung, ich habe das jetzt nicht im Einzelnen nochmal überprüft. Frankreich und Deutschland haben was präsentiert, nämlich DOCS, D-O-C-S. Mhm. Ja. Sie nennen es ein sicheres kollaboratives Schreib- und Informationstool für die Cloud. Oder offline, und zwar als Alternative zu Google Docs und Ähnlichen. Mhm. Setzt auf Einfachheit, Datenschutz, europäische digitale Souveränität. Das ist eine quelloffene Plattform für kollaborative Notizen, Wikis und Dokumentation. Also eine EU-Alternative zu Notion und Outline.
Ja. Notion und Outline? Kannte ich bisher gar nicht.
Ich auch nicht, aber es gibt wahrscheinlich, ich arbeite mit sowas nicht, sonst, also darum gibt es wahrscheinlich Leute, die damit arbeiten. Also du kannst es halt entweder auf dem Server laufen haben oder bei dir selber laufen haben. Mhm. Hört sich gut an, ich habe es selber nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, ich benutze sowas einfach nicht. Und nach dem Google Wave Desaster, da äußere ich mich auch nicht weiter zu solchen Sachen. eBay und Meta wollen ab Mai, warte mal, ist es ab Mai? Bei eBay weiß ich nicht, Meta ab Ende Mai wollen sie die Inhalte, die wir auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp, auf eBay lassen, zum KI-Training benutzen. Mhm. Dem kann man widersprechen, wie man dem widerspricht. Also es gibt, ich tue auch Links in die Shownotes, einfach draufklicken, dann landet man, wenn man angemeldet ist, direkt auf der richtigen Seite bei diesen Anbietern und kann den Widerspruch anklicken und das abspeichern. Ja.
Dann kommen wir zur skurrilen Nachricht. Historiker, das wissen wir auch aus Deutschland, die können ja ganz schön streiten. Und diesmal geht es um die Frage, sind im Teppich von Bayeux 93 oder 94 Penisse versteckt?
Kann man da nicht einfach nachzählen?
Ja, das haben die gemacht. Also Okay. Erstmal, was ist der Teppich von Bayeux? Ich fange mal an, weil ich habe es vorher nicht gekannt. Und da, wirklich, schaut euch dieses Ding an. Ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel. Da gibt es nämlich ein Bild, wo dieser Teppich komplett drauf ist. Also wenn ich sage Teppich, ne, dann meine ich nicht so ein Teppich, wie der bei mir im Zimmer liegt. Ne? So weiß ich nicht, was der für ein paar Quadratmeter.
Jo, Bayeux ist ein bisschen länger, ne?
Genau, ich habe den einfach aus Interesse, weil ich wissen wollte, wie lang der ist, dieses Bild auf meinen Computer geladen. Und die Abmessungen sind 2880 mal 26 Pixel. Und das lässt sich dann ganz gut umrechnen, weil dieser Teppich ist so im Schnitt ungefähr 52 Zentimeter hoch.
Aber ist er nicht 50 Meter lang oder sowas?
Deswegen, wenn man ein bisschen Dreisatz, ne? Also
ach so,
umrechnen,
kann ich ja nicht. Ja.
Also 26 Pixel, 52 Zentimeter, genau. Ungefähr 6000 Zentimeter lang.
Ich google das jetzt mal, weil wahrscheinlich kriegt man das leichter raus, wenn man es einfach in der Wikipedia nachliest.
Ich rechne derweil weiter, weil wir wissen ja auch, 100 Zentimeter sind ein Meter. Also das Ding ist mehr als 60 Meter lang. Genau genommen sind es 68 Meter.
Stimmt. Die in Bild und Text auf 68 Metern in 58 Einzelszenen dargestellte Eroberung Englands durch den Normannen Herzog Wilhelm den Eroberer.
Genau.
Hättest du leichter haben können als mit Dreisatz, aber so hast du wenigstens Dreisatz geübt.
Ein bisschen angeben wollte ich doch auch noch mit meinem Mathe-LK und so. Jedenfalls ziemlich beeindruckendes Ding, was du gerade auch gesagt hast. Es geht um die normannische Eroberung Englands und die Wikipedia nennt es eines der bemerkenswertesten Bilddenkmäler des Hochmittelalters. So, es passen viele Geschichte auf 68 Meter, es passen aber eben auch viele Penisse drauf. Haben sich die Macher anscheinend gedacht. Und es gibt Historiker, die haben das gezählt. Einer war der Oxford-Professor George Garnett. Der hat vor 6 Jahren bekannt gegeben, er hätte 93 Penisse gezählt.
Mhm.
Und jetzt, und das ist die Nachricht dieser Woche, sagt der Historiker und Experte für den Teppich von Bayeux, Dr. Christopher Monk, auch bekannt als der Medieval Monk, dass er einen 94. gefunden hat. So, und es gibt so ein bisschen Streit, weil ob dieser 94. wirklich ein Penis ist oder nicht, da werden die sich jetzt nicht so richtig einig. Hm. Und das Beste ist, das Ganze kann man auch als Podcast hören, mit dem schönen Episodentitel I counted the penises in the Bayeux Tapestry and I have no regrets.
Ja.
Ja, Links natürlich alle in den Shownotes.
Ab nach Asien. Eventuell sehen wir nämlich demnächst den nächsten Krieg, und zwar zwischen Indien und Pakistan. Also den nächsten Krieg zwischen Indien und Pakistan, es wäre nicht der erste und eventuell sogar den nächsten Krieg zwischen zwei Staaten, die sich nicht so abkönnen. Es geht vordergründig natürlich um Kaschmir. Hintergründig geht es um Indien und Pakistan. Da mag sich jeder und jede die Geschichte drauf schaffen, was damals passiert ist. Vertreibung, Teilung, Völkermord war es nicht. Aber doch Massaker, die da gelaufen sind in beide Richtungen und so. Kaschmir liegt im Norden des Himalayas, ist seit 1947 geteilt. Es wohnen mehrheitlich Muslime da. Beide Länder beanspruchen das Gebiet komplett für sich. Gab zwei Kriege schon um Kaschmir. Nein, Donald. Sie haben nicht um Pullover gekämpft, sie haben um ein Land gekämpft, das Kaschmir heißt.
Entschuldigung, dieser Einwurf basiert ja auf einer realen Äußerung von Donald Trump?
Ich glaube nicht. Nee, okay. Es gab damals, als George W. Bush.
Ich hätte es getraut, aber.
Als George W. Bush Präsident wurde, gab es das mal als Witz über George W. Bush. Auch, aber ich finde, bei Trump passt es viel besser, weil so doof war Bush gar nicht, wie er immer ausgesehen hat. Jedenfalls im indischen Teil Kaschmirs kämpfen sie entweder für die Unabhängigkeit von Indien oder für einen Zusammenschluss mit Pakistan, weil Hauptsache nicht von Hindus regiert werden, vermute ich mal. Jetzt hatten am Dienstag dieser Woche bewaffnete Angreifer, heißt es so schön in neutraljournalesisch, haben in der Urlaubsregion in der Nähe von Pahalgam kannte ich vorher auch nicht, ist jedenfalls im von Indien verwalteten Teil Kaschmirs, haben bewaffnete Angreifer 25 indische Touristen, einen Touristen aus Nepal ermordet und mindestens 17 weitere verletzt. Die indische Regierung sagt, das war ein gezielter Angriff auf Touristen, das war ein Terrorakt und Pakistan ist dafür mindestens mitverantwortlich, weil Pakistan ist ja doch ein sicherer Hafen für Terroristen aus aller Herren Länder geworden, vor allen Dingen muslimische Terroristen. Mittwoch hatte Indien dann Maßnahmen ergriffen, sie haben Grenzübergang zugemacht nach Pakistan, sie haben vor allen Dingen angekündigt, den Indus-Vertrag zu kündigen. Das ist ein Vertrag, da geht es um die Nebenflüsse des Indus und den Indus selber. Also das, ne, der Indus speist sich aus ein Dutzend oder mehr Nebenflüssen, die alle mehr oder weniger aus dem Himalaya kommen, alle im Indus münden, der Indus fließt dann irgendwann weiter. So die ganzen Quellen und Oberläufe und sowas, auf die hat Indien Zugriff. Pakistan liegt letztlich am Unterlauf dieses Flusssystems, sage ich mal, dieses Indus-Systems. Indien hat jedenfalls angekündigt, diesen Vertrag auszusetzen, also diesen Indus-Vertrag. Pakistan ist aber darauf angewiesen und hat darum gesagt, jeder Versuch, den Wasserlauf zu stoppen oder umzuleiten, wird als Kriegshandlung betrachtet. Weil, wenn man sich das anguckt auf einer Karte, ist in der Wikipedia schön zu sehen, Indien kann den wahlweise den Hahn zudrehen oder den Laden fluten, falls genug Wasser vorhanden ist.
Krass.
Beide Länder haben mittlerweile die Ausweisung der jeweils anderen Staatsbürger angeordnet. Die Inder haben die Visavergabe für Pakistaner ausgesetzt und alle aufgefordert, bis zum 27. April Indien zu verlassen. Außerdem hat Indien Indern, die in Pakistan sind, geraten, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Und von Reisen nach Pakistan raten sie dringend ab. Das sind so, zumindest in meiner Wahrnehmung, sind das so Sachen, die macht man, wenn man demnächst in einen bewaffneten Konflikt ziehen will. Mhm. Kommt mal lieber nach Hause, fahrt mal lieber nicht dahin, da ist es möglicherweise demnächst nicht mehr allzu sicher. So kommt mir das ein bisschen vor. Pakistan hat seinen Luftraum für indische Fluggesellschaften zugemacht, hat Diplomaten rausgeschmissen, also indische Diplomaten, den wichtigsten Grenzübergang nach Indien geschlossen und pakistanische Diplomaten zurückgezogen. Das heißt, es gibt jetzt auch anscheinend keinen wirklichen diplomatischen Kontakt mehr. Und sie haben auch ein Abkommen ausgesetzt, und zwar das Shimla-Abkommen. Das ist ein Friedensvertrag zwischen Indien und Pakistan, in dem auch die Grenze in Kaschmir festgelegt ist. Mhm. Unter anderem steht noch einiges anderes drin, hat mit dem Krieg um Bangladesch zu tun, was ja auch mal Pakistan war. Also das Pakistan, das wir heute sehen, war früher Westpakistan, Bangladesch war Ostpakistan. Unabhängigkeit, yada yada, die Inder waren auf der Seite Bangladeschs. Es ist eine sehr alte, sehr lange Geschichte, die letztendlich in der Kolonialzeit und deren Ende wurzelt. Das war es eigentlich, was ich zu erzählen hatte, weil eigentlich gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Ich wollte nur sagen, kann gut sein, dass da demnächst auch noch mal irgendwo die Post abgeht, je nachdem, wie sehr sie aneinander geraten, bleiben sie in Kaschmir wie die letzten Male oder aber das weitet sich aus, das müssen wir dann sehen. Die Welt ist ja im Moment sehr instabil, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die da durchdrehen auch. Zumal du ja mit Modi, also in Indien, dem Ministerpräsidenten, einen Hindu-Nationalisten hast, wie es immer so schön ist, im Grunde ein Rechtsradikaler. Indien wird gerade von extrem rechts regiert.
Ja.
Und extrem rechts braucht Feindbilder. Und was bietet sich da Besseres an als das alte Feindbild, nämlich die Moslems aus Pakistan? So, Pakistan ist sowieso aggro. Das ist die,
ich habe auch krasse innenpolitische Probleme, schon seit Jahren ja auch. Also denen kommt das auch gar nicht so ungelegen auf eine Art. Ne?
Ja, klar. Ja.
Ja, gucken wir zu dem anderen Krieg, der hier bei uns vor der Haustür stattfindet, in die Ukraine. Man merkt immer deutlicher, dass Donald Trump und J.D. Vance keinen Bock mehr haben. Nächste Woche ist dann tatsächlich 100 Tage Trump-Präsidentschaft, also seit der Amtseinführung. Und er hatte ja versprochen, er wird das ganze Ding bis innerhalb der ersten 100 Tage lösen. Am 30. April wäre es also soweit. Und deswegen, die wollen jetzt halt einfach irgendein Ergebnis haben, damit sie als große Dealmaker dastehen können. Deswegen war Steve Witkoff, das ist quasi der Zuständige für das ganze Thema in der Trump-Regierung, der war in Russland.
Sondergesandte.
Ja, finde ich ein zu zu schönes Wort, um das für diesen Typen zu benutzen, ehrlich gesagt.
Lakai.
Ja.
Trumps Lakai ist...
Trumps Lakai für Russland, so.
Trumps Lakai für Russland hat Trumps Chef in Russland besucht. Ja.
Und der hat sich da alles schön brav aufgeschrieben, was man sich in Moskau so wünscht. Und das Ganze steht jetzt in diesem sogenannten Deal, also bitte echt Anführungszeichen mitdenken, den die Trump-Regierung vorgelegt hat. Wobei es sind, also zumindest gestern Abend, ich weiß nicht, was der Stand heute ist, bisher nur Bruchstücke davon in den Medien angekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Deal gelesen habe. Was man sagen kann, ist, dass die Kernpunkte die folgenden sind. Die Ukraine soll bitte alles, was Russland bisher besetzt hat, abtreten, also Cherson, Luhansk, Donetsk und Saporischschja. In Saporischschja steht ja auch dieses Atomkraftwerk. Der Boden, auf dem es steht, wäre weiter ukrainisch. Das Atomkraftwerk soll von den USA betrieben werden. Aber das ist schon wieder so ein Detail. Ich brauche mal so sehr gar nicht ins Detail gehen. Die Ukraine darf der NATO nicht beitreten, das steht auch da drin, und bekommt aber gleichzeitig auch keine Sicherheitsgarantien, weder von der NATO noch von den USA. Ob die Europäer dafür dann einstehen wollen, das steht ihnen immerhin frei. Aber das können sie ja aktuell eh nicht, von daher ist auch wurscht. Plus, das ist das Beste, die USA lassen alle Sanktionen gegen Russland fallen.
Ja, so. Und dafür wollen sie dann auch noch Applaus der Welt haben.
Ja, bitte. Und die Ukraine soll nicht so, soll sich nicht so anstellen. Für den Hintergrund, die Ukraine kann dem aktuell überhaupt nicht zustimmen, weil nämlich in der ukrainischen Verfassung steht, dass zum Beispiel die Krim zur Ukraine gehört. Und in der ukrainischen Verfassung steht auch, dass die Ukraine der NATO beitreten will. Das heißt, die müssten erstmal ihre Verfassung ändern und es ist nicht absehbar. Die brauchen dafür auch zwei Drittel, genau wie wir ja auch. Es ist nicht absehbar, dass das im Parlament diese Mehrheit zusammenkommt, weil einfach auch eine Mehrheit nicht nur im Parlament, sondern der Bevölkerung wahrscheinlich gegen beides ist. So. Und keine Sicherheitsgarantien. Das heißt ja vor allem eins, und das wissen wir aus allen Minsk-Abkommen, die es in den vergangenen Jahren gab, oder naja, 10 Jahre ist es her, wir wissen es auch aus dem Verhalten Russlands in der Vergangenheit. Putin wird weiter angreifen. Vielleicht macht er eine kurze Pause, ja? Also, keine Ahnung, ihm würde das ja sicherlich entgegenkommen, eine Pause zu haben. Also, dass die Ukraine auch nicht mehr kämpft, ne?
Kann er regroupen, klar.
Nicht nur regroupen, also... Ich würde mal prophezeien, dass es wie folgt laufen würde. Also wenn wir annehmen, die Ukraine stimmt denn zu, was sie nicht tun kann. Dann feiert sich Trump für den Deal, macht er ja jetzt schon, ja. Obwohl noch keiner zugestimmt hat. Also Russland hat zwar erst durchblicken lassen, ja, dem können wir zustimmen, weil ne, steht ja auch alles drin, was sie gerne wollen. Aber so ganz einig ist man sich dann da doch auch nicht. Dann gibt es irgendwie Stimmen von hier und von dort aus der Politik, die sagen ja nie, also ein paar Details passen uns doch nicht. Also zum Beispiel, dass die Europäer dann da irgendwelche Truppen hinschicken können. Die USA lassen dann die Sanktionen fallen. Das bedeutet, Russland hat sofort neue Einnahmen für die Kriegswirtschaft. Dann wartet man vielleicht ein paar Monate, ja, nutzt den Frieden, wahrt ihn. Und zwar genau so lange, bis man richtig zuschlagen kann. Ja, und sich in diese Lage zu versetzen, das hatten wir jetzt ja auch schon vor ein paar Sendungen und das waren uns ja immer mehr ExpertInnen. Mit richtig zuschlagen meine ich nicht nur die Ukraine, sondern es gibt ja diese Szenarien, die sagen 3 bis 5 Jahre, bis Russland in der Lage ist, NATO-Ziele anzugreifen. Und das wird Putin dann tun. Und dann wird Putin sagen, aber das war ich gar nicht, das war, weiß ich nicht, das waren Separatisten oder irgendwas. Und dann wird Trump zustimmen und sagen, ja, das war er doch gar nicht. Ja, und dann, was passiert dann? Also, ne, es ist einfach keine Lösung. Also deswegen, die Ukraine kann ihm sowieso nicht zustimmen. Und der Punkt ist, je länger die Ukraine Putins Truppen gebunden hält in der Ukraine auf diesen Kriegsgebieten, desto länger braucht Russland, um die Kapazitäten auszubauen, um NATO-Ziele anzugreifen. Das heißt, aktuell schützt die Ukraine vor allem uns,
ja, klar,
Europäer und NATO-Partner, dass wir es schaffen, aufzurüsten und tüchtig werden, damit, und das muss man auch nochmal betonen, das gar nicht erst passiert. Russland wird uns nicht angreifen, wenn wir aufgerüstet sind und uns wehren können. Und Russland befürchten muss, dass so ein Angriff ganz fürchterlich nach hinten losgeht. Ja,
ja, hohe Kosten verursacht. Wobei das Problem ist natürlich auch, dass auch dieser Ukraine-Feldzug Russland enorme Kosten verursacht.
Ja.
Und die scheinen den Russen einfach mal egal zu sein. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht.
Genau.
Also weil der Ölpreis ist ja jetzt auch gesunken. Ich glaube sogar unter die Gestehungskosten der Russen. Bin ich aber nicht sicher. Faktencheck vielleicht. Ich glaube, die Gestehungskosten liegen bei $70 pro Barrel. Und das ist war bei $65 oder $68. Ja.
Und das ist die Lage. Und ich glaube, was man halt gerade aushalten muss, das ist, dass Trump sagen wird, die Ukraine ist schuld, an uns lag's nicht. Und es muss uns echt egal sein, ja, soll er das doch sagen. Und ich bitte auch alle Nachrichtenredaktionen in ganz Deutschland, dass sie dann nicht ohne Einordnung wieder melden, US-Präsident Donald Trump macht die Ukraine für das Scheitern des Friedensabkommens verantwortlich.
Ja, genau das werden sie melden, weißt du doch. Also diesen Appell, der bringt nichts. Also du bist ja nicht die Erste, die den formuliert, das haben tausend andere schon an tausend
Stellen. Ja, aber meistens erst hinterher. Jetzt kann man
das stimmt.
Vorher schon wissen.
Vielleicht
so.
Jemand zu, aber ich habe da wenig Zutrauen. Was ich an dem Ding noch ganz interessant fand, ist, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, leider. Die US-Regierung argumentiert ja mit dem Geld der amerikanischen Steuerzahler, ne, dass da das Geld der amerikanischen Steuerzahler für die Ukraine verbraten wird und wir keine Gegenleistung dafür bekommen, weil es muss ja immer eine Gegenleistung geben, ne, transaktional halt. Das Argument mit den amerikanischen Steuerzahlern ließe sich sehr einfach aushebeln, wenn nämlich die EU sagen würde, wir geben der Ukraine jedes Geld, das sie braucht, um jede beliebige Waffe, jedes beliebige Waffensystem in den USA einzukaufen. Das würde dann nämlich bedeuten, dass die USA sich dumm und dusselig verdienen und die Europäer dafür bezahlen. Das wird aber überhaupt nicht diskutiert. Und das ist der beste Beleg dafür, dass es nicht um Geld geht. Es geht der US-Regierung nicht um Geld, sondern es geht irgendwie ums Prinzip, vermutlich weil Trump irgendwie beleidigt ist.
Ja, mit Zelensky wegen seiner ersten Amtszeit.
Hunter Bidens Laptop und dieser ganze Schwachsinn, den sie da. Aber hat ja funktioniert. Das ist ja das Tragische bei der Wählerschaft und das nicht nur in den USA. Die Wählerschaften solcher Parteien, solcher Phänomene, die Anhänger solcher Phänomene, die lassen sich auch wirklich jeden Scheiß erzählen.
Ja.
Es ist so dumm. Das ist unglaublich. Also, so gehässig kann man gar nicht sein, dass man sich gleichzeitig so sehr für dumm verkaufen lässt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Naja, vielleicht ja doch, weil britische und amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, sie haben die Fehlinformationsanfälligkeit von Menschen untersucht. Mhm. 66.000 Probanden und Probandinnen aus 24 Ländern hatten sie.
Wow.
Und die haben sie einen Test machen lassen, der heißt Mist. Missinformationsempfindlichkeitstest. Also Misinformation Susceptibility. Susceptibility, ne? Susceptibility.
Susceptibility. Du, Aussprache Mist. Und ich.
Yes. Yes, yes. Mist jedenfalls. Ich komme zu den Ergebnissen zwar unmittelbar. Anfälliger für Fehlinformationen waren die Generation Z, das sind die heute 12- bis 25-Jährigen. Nicht männliche Personen, weniger gebildete Personen und konservativere Personen.
Moment,
sie auch,
nicht männliche.
Genau, nicht männliche. Okay. Das ist gendergerechte Sprache für.
So Flinter.
Was heißt Flinter eigentlich?
Frauen, Lesben, Inter.
Nicht männliche Personen. Was sie auch abgefragt haben, war die Selbstwahrnehmung der Leute. Am besten ihre Fähigkeiten eingeschätzt haben Frauen. Über alle Generationen hinweg hat diese Generation Z, also die 12- bis 25-Jährigen, ihre Fähigkeit am genauesten eingeschätzt, obwohl sie im Test am schlechtesten abgeschnitten haben. Das heißt, die wussten ganz genau, dass sie nicht hinkriegen, was ich ganz schön finde.
Ja, immerhin. Und ich finde auch für 12- bis 25-Jährige ist das auch okay. Ich meine, die sind 12 bis 25.
Ja, aber ich meine, gemessen daran, wie weit der typische 20-Jährige seine Fresse aufreißt, sollte er angesichts dieser Daten das Maul mal lieber halten.
Ja.
Zum Schluss noch einen. Ja? Wie sollte es anders sein, Katrin?
Mhm,
Politisch Konservative haben sich am stärksten selbst überschätzt. Das ist immer wieder, ich sehe da
ein Muster
zumindest, zumindest ein Trend.
Es gibt ja auch diese Studie, When Do Parties Lie, da haben sich auch Leute aus den Niederlanden mal angeschaut, also das war basierend auf Twitter, aber eben die Twitter-Accounts von PolitikerInnen und Vertreterinnen von Parlamenten über 6 Jahre hinweg und auch bevor Musk das ganze Ding übernommen hat, so, also bevor es richtig schlimm wurde, und haben auch festgestellt, also die ganz Rechten, die Rechtspopulisten, also die Rechtsradikalen vor allem, die lügen am allermeisten, also weil die auch anscheinend damit eben durchkommen. Sonst würdest du ja nicht lügen. Und wer tatsächlich am allerwenigsten lügt, das sind die linken Populisten. Das fand ich auch interessant, weil Populismus ist ja, gibt es ja links wie rechts, ne? Ja. Aber die linken Populisten lügen am wenigsten auf Twitter. Und
das heißt, linker Populismus ist, ich weiß, was gut fürs Volk ist und ich weiß es
und
tatsächlich.
Stimmt.
Und
ja,
die Rechten.
Das sind auch Fakten so immerhin, ne? Ja.
Schön. Schön, schön. Also es gibt ja auch, also es gab doch, hatte ich vor einem halben Jahr oder so, hatte ich die auch mal mitgeschleppt hier in die Sendung, so eine Gegenstudie. Welche Informationen werden am häufigsten geklickt? Oder oh, wie war denn das? Da kam jedenfalls auch raus, dass alles, was von rechts kommt oder konservativ, je nachdem, in welchem Land du lebst, nennst du es anders, aber alles, was von rechts kommt, genau, muss öfter gefaktencheckt werden oder sowas.
Ja,
ja, es ist halt alles, ja, rechts ist die Lüge. Ja.
Wir bleiben bei den Rechten, und zwar möchte ich über eine für mich sehr bemerkenswerte Koinzidenz am Osterwochenende sprechen. Julia Klöckner, die ja jetzt Präsidentin des Deutschen Bundestags ist, hat nämlich am Sonntag, am Ostersonntag, in der BAMS die Kirchen kritisiert. Ich zitiere: Wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt, wie eine NGO, und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Zitat Ende.
Das ist, diese Frau ist jetzt schon, ist mir jetzt schon so unangenehm.
Ja, das war sie ja auch vorher schon.
Das ist so ein Kubicki-Ding, also irgendwie alle 3 Wochen irgendwas maximal Peinliches für die Bundesrepublik Deutschland raushauen?
Mal gucken. Das wäre ihr zuzutrauen, würde ich sagen. Sie hat auf jeden Fall gut gestartet. Jedenfalls, das war Sonntag. Am Montag ist dann Papst Franziskus gestorben. Und es gab ja sehr viele Nachrufe. Und einer davon war im Guardian. Und der hat sich dann nochmal genau angeschaut, was war eigentlich so die Rolle des Papstes als Fürsprecher der Geflüchteten. Und ich zitiere: Während die Migration weiterhin eine, jetzt Zitat der Papst, eine humanitäre Krise darstellt, die alle betrifft, Zitat Ende Papst, beklagte Franziskus, sei das Mittelmeer zu einem, nochmal Zitat er, trostlosen Meer des Todes geworden. Zitat Ende Guardian. Ist ein bisschen verwirrend so, ne, eigentlich. Das funktioniert im Text besser.
Ja.
Naja, und der Papst hat dazu aufgerufen, diesen Schiffbruch der Zivilisation zu stoppen. Und er hat immer wieder alle gebeten, dass wir diese Gleichgültigkeit überwinden müssen, diese zynische Missachtung, wie er es genannt hat. Und dass es letztendlich das Todesurteil für Menschen einfach ist. So.
Ja, aber das ist natürlich was, das kannst du mit Julia Klöckner nicht machen. So nicht.
Ja.
Freundchen. Und
das war.
Und schon gar nicht in diesem Ton, Franziskus. Gehst du ohne Hostie ins Bett?
Und das war ja auch Angela Merkel, das finde ich ja nochmal das Bemerkenswerte daran, die hat ja 2015 christlich auf diese sogenannte Migrationskrise reagiert. Und ich glaube, deutlicher hätte dieses Osterwochenende, also erst Klöckner und dann dieser Papstnachruf, nicht zeigen können, dass das C im Namen von Julia Klöckners Partei und die CSU ist wie immer mitgemeint, dass es einfach nur noch eine leere Hülle ist. Also das Ding hat einfach überhaupt keine Funktion mehr. Ich habe auf Blue Sky geschrieben, das ist der Wurmfortsatz des Parteinamens.
Ja. Ist halt, das Problem ist halt, dass das christliche Menschenbild, das sie propagieren, da ist viel, das ist ein bisschen wobbly. Also da kann man sehr viel.
Wibbly-wobbly, ja.
Ja, genau, da kann man sehr ein wibbly-wobbly-timey-wimey-thing. Da kann man sehr viel, das ist das Interpretationsspielraum, sagen
aber,
wir mal so.
Sorry, aber wenn es also um Migration geht und Geflüchtete, dann ist bei den Kirchen kein Interpretationsspielraum.
Naja, aber bei Parteien, die sich christlich, also ist es ein Adverb oder wie nennt man das, christlich? Nee, das ist ein, ich werke jetzt
Grammatik, oder?
Auch so ein Adjektiv, genau. Dieses Adjektiv, Also du kannst das ja, ne, wenn du guckst auf das Flüchtlingsding. Jetzt genau. Kannst du sagen, ich verhalte mich christlich. Dann kannst du sagen, ich verhalte mich barmherzig. Du kannst aber auch sagen, na, das christliche Menschenbild geht aber von der Selbstverantwortung aus, von der Eigenverantwortung aus. Die hätten erstmal dafür sorgen müssen, dass bei ihnen zu Hause alles in Ordnung kommt.
Liebe kannst du genauso argumentieren.
Kannst du genauso, ja, ich sage ja, das ist ja Barmherzigkeit.
Ja, nein. Also gerade wenn es um Jesus geht. Also ich habe wirklich, ich bin ja nicht.
Wir reden ja nicht über Jesus.
Und getauft und nichts darüber, sehr christlich. Mein Jesus Christus, das ist der Gründer des Ganzen.
Ja, aber so läuft es halt nicht. Also ne, da steht halt nicht jesuitische oder Jesus-Freak demokratische Union oder sowas. Da steht halt christlich. Und das christliche Menschenbild, da ist viel Platz im christlichen Menschenbild. Und im christlichen Menschenbild ist auch viel Platz, genug Platz, Leute an der Grenze zurückzuweisen.
Naja, nee. Und das eben, ich glaube, wenn, also ich meine, der Papst, also wer, wenn nicht der Papst bestimmt, was
der
christlich
Papst
und das
Menschenbild
ist. Der
bestimmt übers Christentum. Der Papst bestimmt nicht darüber, was eine Partei in Deutschland aus dem Begriff christliches Menschenbild ableitet. Das bestimmt nicht der Papst.
Ja, schon, aber das zeigt ja nur, dass dieses C nichts mit dem Christentum zu tun hat. Sagen wir es so.
Ja, eben doch, weil so viel Interpretationsspielraum in der Bibel ist, kannst du es dir halt auf alles draufklimmen. Wir können auch sofort sagen, dass das hier ein christlicher Podcast ist. Funktioniert, kriegen wir mit Sicherheit. Wenn ich mich einen halben Tag zurückziehe, kriege ich das sauber argumentiert.
Okay.
Tut mir leid, dass ich
dir jetzt
wieder
herausfordernder, als ich gedacht hatte bei dem Thema, aber ich finde es interessant. Und auch interessant fand ich einen Text von Andreas Püttmann in den Blättern.
Oh, ja.
Der kam gerade gestern, glaube ich, raus, wo er sich nämlich lustigerweise mit genau dem Thema, weil mir war das so ins Auge gesprungen und ihm offensichtlich auch. Und er setzt sich eben auch mit diesem C auseinander und was es eigentlich heute noch heißt. Und er sagt, naja, es ist vor allem heißt es halt konservativ, ne? Also das Conservative auf Englisch. Mit christlich hat es so viel nicht zu tun. Und er schreibt: In der Flüchtlingskrise 2015 waren die substanziellen Differenzen zwischen christlich-demokratisch und konservativ offenkundig geworden. Kanzlerin Merkel agierte im Einklang mit den Kirchen und weiten Teilen der Zivilgesellschaft, also humanitär, pro-europäisch. In Anführungszeichen Konservative empörten sich dagegen. Die christliche Mitleids- und Solidarethik war plötzlich ungemütlich. Mancher realisierte erst jetzt, dass das C sich nicht als Sahnehäubchen auf einer, ich finde das so geil formuliert, Achtung, auf einer sogenannten gutbürgerlichen Existenz eignet, bei der es vor allem eines zu bewahren gilt, das eigene Vermögen und die Allgemeingültigkeit eigener kultureller Gewohnheiten. Zitat Ende. Wahnsinnig guter Text, böse, genau wie ich das liebe, richtig draufhauen auf die CDU. Und ich fand wirklich, also deutlicher könnten die Nachrichten so aufeinanderfolgend am Osterwochenende nicht zeigen. Also mindestens ist es kaputt, das C in der CDU. So.
Ab nach Ostdeutschland. Es gab ein Projekt vom Mitteldeutschen Rundfunk, der Uni Leipzig und einer Leipziger Dokumentarfilmproduktion, die die Daten, die da erhoben worden sind, gleichsam als Faktenbasis für ihre Dokumentation hernehmen. Darum sagen sie auch vorher, es ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine journalistische Datenanalyse. Wissenschaftliche Studie müsste ein bisschen tiefer gehen und müsste wahrscheinlich noch ein paar mehr Fragen beantworten. Also, sie haben geguckt, sie haben sich vom 3. Oktober 1990 bis zum 31. März 2024 mehr als 321 Millionen Presseerzeugnisse angeguckt. Und zwar in über 12.000 Abfragen. Das Ganze haben sie automatisiert gemacht und auch automatisiert ausgewertet. Dafür haben sie geguckt, wie viele Beiträge den Begriff Ostdeutsch in allen möglichen Kombinationen enthalten. Also Ostdeutsch, Ostdeutschland, Ostdeutscher, Ostdeutsche und so weiter. Mhm. Daraus haben sie einen Jahresdurchschnitt errechnet und sich dann die Abweichungen von diesem Jahresdurchschnitt pro Woche angeguckt. Um das dann besser interpretieren zu können, haben sie noch eine Wortliste gemacht mit 1200 Begriffen. Die haben sie dann wieder mit den Abweichungen abgeglichen, weil auf die Weise kannst du halt sehen, worüber genau im Zusammenhang mit Ostdeutschland, wann genau verstärkt berichtet worden ist. Ist sogar noch komplizierter, die Methodik. Ich spare die mir jetzt mal, weil kann ja jeder nachlesen, ist öffentlich. So, zwei Dinge haben sie gefragt. Wann wird berichtet und wie wird berichtet? Mhm. Erstens, wann wird berichtet? Vermehrt im Spätsommer. Wir reden nur über Ostdeutschland. Wann wird über Ostdeutschland berichtet? Vermehrt im Spätsommer. In den letzten 10 Jahren hat die Fokussierung auf Jahrestage stark zugenommen. Vor und rund um den 3. Oktober ist die Berichterstattung über Ostdeutschland am stärksten. Und jetzt, das finde ich interessant, rund um den 9. November gibt es das nur bei runden Jubiläen. Mhm. Ne? Also das, was wir eigentlich feiern sollten. Ich finde, der Tag der Deutschen Einheit gehört nirgendwo anders hin als auf den Mauerfall.
Aber der 9. November ist schwierig, weil es halt gleichzeitig auch so ein trauriger Tag ist. Es kann eigentlich kein Feiertag werden. Vielleicht ist es auch deswegen keiner.
Naja, für halb Sachsen ist das ein trauriger Tag. Ne? Da kann man ja...
Meint ja jetzt eigentlich eher die Reichspogromnacht, aber...
Ich weiß, ja, aber ich wollte das Ganze mit ein wenig Humor, schwachem Humor brechen. Nach Bundestagswahlen schreiben sie vermehrt über den Osten. Achtung, vor den Wahlen aber nicht.
Wenn man erst danach, klar.
Gibt noch einen schönen. Wenn Landtagswahlen sind in Sachsen und Brandenburg, ist verstärkt Berichterstattung. Wenn Sachsen-Anhalt wählt, nicht. Oh. Weil, kann ich dir auch erklären, ist halt Sachsen-Anhalt. Nächste Frage war, wie wird berichtet? Artikel, die über Ostdeutschland berichten, enthalten verstärkt, also überrepräsentiert ist das Wort, das sie benutzen, enthalten verstärkt Begriffe rechter Ideologie. Parteien werden zu Ostparteien gemacht. Dazu haben sie sich angeguckt, wie sind die Parteinamen in den Berichten überrepräsentiert. Also Parteien werden zu Ostparteien gemacht, und zwar PDS, Linkspartei und BSW werden durchgehend stärker dem Osten zugeschlagen als die jeweils aktuellen Nazi-Banden, die ja über die letzten 30 Jahre auch ein bisschen unterschiedliche waren. Sie haben dann so Wortcluster gebildet, ja, und gucken jetzt, was sind überrepräsentierte Begriffe in der Berichterstattung über den Osten. Das sind Begriffe des wirtschaftlichen demografischen Wandels. Ab den 2000er Jahren ist die Ost-West-Wanderung zentrales Thema geworden. Überrepräsentiert sind Begriffe aus dem Cluster Arbeit und aus dem Cluster Armut und Reichtum. Cluster heißt einfach 30 Worte, die ungefähr dasselbe beschreiben. Überrepräsentierte Begriffe aus den Bereichen Machtlosigkeit und Benachteiligung. Negative Zuschreibungen sind überrepräsentiert, positive Zuschreibungen sind unterrepräsentiert. Überrepräsentiert sind außerdem Begriffe des Protests, des Rückgangs, des Mangels und der Machtlosigkeit. Die vier führen sogar die Liste der Verben an. Und in der Ostdeutschland-Berichterstattung spielen Unterschiede eine große Rolle. Sie schreiben, die Zuschreibungen geben ferner einen Hinweis darauf, dass vor allem Abweichungen von einem offensichtlich als normal unterstellten Zustand thematisiert werden. Die zum Teil drastische Überrepräsentanz von Begriffskombinationen ist ferner ein Hinweis auf eine erhebliche Pauschalisierung in der Berichterstattung. So ist in den letzten 30, 35 Jahren über Ostdeutschland berichtet worden.
Was macht das mit den Leuten, ist die Frage, ne?
Die Frage ist auch vor allen Dingen, und das gibt die Arbeit nicht her,
da muss man
mehr Daten produzieren. Die Frage ist vor allen Dingen, ist das alles angemessen oder ist das alles unangemessen?
Das stimmt.
So, du wirst wahrscheinlich sehr viele Westler finden, die sagen, ja, stimmt ja auch. Ja, du wirst auch sehr viele Ostler finden, die sagen, es stimmt ja gar nicht.
Oder die auch sagen, stimmt ja auch.
Oder so, ja. Also das ist tatsächlich die Frage, die sich mir da stellt. Ist das angemessen oder ist es unangemessen?
Das stimmt.
Bevor ich mich überhaupt frage, was macht das mit den Leuten?
Ja, aber es macht ja auch was mit den Leuten, ne?
Also ja, klar, aber wenn es angemessen ist, welche Wahl hast du dann?
Trotzdem, also klar, auch wenn es sozusagen eine Art Bias zu negative, also wenn es eine negative Schlagseite hat, macht es ja immer was. Also weil du könntest ja auch positive Dinge berichten.
Und die negativen nicht?
Doch. Auch halt. Also beides. So ist
vielleicht gibt es nicht genug Positives. Also mal angenommen, du hast eine Schlagzeile. Du hast jetzt 2/3 negativ, 1/3 positiv. Und würdest dann mal wirklich gucken, was ist eigentlich los im geografischen Raum der Berichterstattung, den wir uns jetzt gerade angucken. Passieren da wirklich mehr positive oder mehr negative Abweichungen von der Realität? Und wenn es mehr negative sind, musst du ja notwendigerweise auch mehr negative berichten.
Ja, klar.
Also das ist echt vertrackt.
Das stimmt.
Klar kannst du hingehen und sagen, ich mache jetzt irgendwie auf Seite 1 immer den einen positiven Bericht, damit der prominenter ist und ein besseres Gefühl in die Population sendet, die sich dann vielleicht zusammenreißt und selbst positiver wird langfristig. Ja, ja, aber... Also ich sag mal, wenn du mal angenommen hast, so weiß ich nicht, gar nicht, ob es das gibt, du hast so eine Nazi-Hochburg, 90%, die jeden Montag demonstrieren und die restlichen 10% zusammenschlagen. Was willst du da Positives berichten?
Ja, ja, klar. Da hast du schon recht, aber es ist ja nicht überall so. Und
ja, ja, das, ne, deswegen. Ich schreibe es ja auch nur auf die Spitze,
ja,
das,
ja, ich weiß
zu verdeutlichen. Aber das ist, fällt mir schwer, da jetzt irgendwie zu sagen, oh, das macht was mit den Leuten. Ja, macht's. Aber vielleicht sind die Leute auch schon so und werden da nur beschrieben. Ich weiß es nicht.
Tja, viele Fragezeichen jetzt.
Viele Fragezeichen. Und jetzt kannst du ja noch hingehen und das mit deiner Alltagserfahrung im Osten abgleichen.
Ja, die ist ja sehr begrenzt auf ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, über das nicht berichtet wird.
Wozu auch? Es ist ja in Sachsen-Anhalt.
Ich habe eine schöne Idee gefunden, die ich einfach mal hier rein... Stimmt's gar nicht. Ein Wochendämmerungshörer hat eine schöne Idee gefunden, mit uns geteilt und gefragt, ob wir darüber nicht mal sprechen könnten. Und zwar ist es die Idee einer Konkordanzregierung. Schwieriges Wort. Wir brauchen auf jeden Fall einen einfacheren Begriff dafür, finde ich. Aber die Idee kommt mir nicht ganz schlecht vor. Also, es ist ein Text in einem der Sci-Logs von Spektrum. Das Blog heißt Natur des Glaubens von Michael Blume. War mir bisher noch nicht bekannt, aber jetzt kenne ich's. Und es geht um die Idee oder erstmal um eine Feststellung, die da heißt, es zwingt ja niemand die SPD und die CDU dazu, jetzt nur zu zweit eine Regierung zu bilden. Das ist sozusagen die Grundaussage des Ganzen.
Na, ist die Grundannahme der Konkordanzregierung ist doch eigentlich, es braucht nicht notwendigerweise eine
Koalition.
Eine Mehrheitskoalition. Also eine.
Braucht nicht. Pass auf. Also.
Genau. Es ist länger her.
Ja, du kennst es vielleicht aus der Schweiz. Die machen das nämlich schon. Es gibt ja dieses Geraune, ne, was man jetzt auch viel hört, also so im Politdeutschland nenne ich es mal, Medien- und Politikbetrieb zusammengenommen. Ja, wenn die jetzt vielleicht scheitern und vielleicht scheitern die ja sogar schon, bevor sie angefangen haben, dann wird es ja richtig schlimm. Und da sagt der...
Dann gibt es ja keine Mehrheitsoptionen mehr, außer mit der AfD.
So. Hm. Und da sagt der Michael Blume, nach einem möglichen Scheitern des Unions-SPD-Koalitionsvertrages blieben nur noch die Option Neuwahlen, Minderheitsregierung oder gar eine Unions-Koalitionsofferte an die AfD, Zitat Ende. Genau, das ist halt das, was irgendwie alle denken und was ja auch an den Medien immer wiederholt wird. Und er sagt, stimmt halt nicht. So.
Nö, stimmt auch nicht.
Ja, er sagt, ich zitiere ihn, das bundesdeutsche Grundgesetz war nie auf Koalitionsregierungen mit knappen Mehrheiten festgelegt. Und der erste Koalitionsvertrag von 1961 wurde bereits scharf, Klammer auf, und meiner Einschätzung nach zu Recht, Ausrufezeichen, Klammer zu, dafür kritisiert, dass damit Parteispitzen über Gebühr in die Freiheit der vom Volk gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingriffen. Zitat Ende. Also das, was wir seit 1961 quasi machen, ich weiß gar nicht, ob es doch wahrscheinlich seitdem, ist eigentlich gar nicht so demokratisch, aber wir machen es halt, weil wir haben es ja immer schon so gemacht.
Ja, weil Ordnung muss sein und wir sind hier in Deutschland.
Ja, das
muss das alles geregelt sein und damit kann man halt auch viel leichter sogenannte Abweichler identifizieren. Ne? Jeder, der sich nie an einen Koalitionsvertrag hält, ist nicht auf unserer Seite.
So, und die Idee der Konkordanzregierung ist eben stattdessen zu sagen, alle, die sich als demokratisch definieren, also alle außer die AfD, tun sich zusammen.
Oh, Vorsicht, die definieren sich auch als demokratisch. Das ist ja deren Trick, darum fällt ja halb Sachsen drauf rein.
Na gut, also alle tatsächlich demokratischen Parteien, also alle außer die AfD, tun sich zusammen und handeln miteinander Dinge aus. Da sagt der Blume, Zitat, notwendig wäre nur eine Grundsatzvereinbarung mit Ressortverteilung. Die konkreten Inhalte würden dann, so wie es unser Grundgesetz eigentlich vorsieht, von den Abgeordneten im Deutschen Bundestag und dessen Fachausschüssen, das ist die Legislative, sowie den dialogischen Gremien der Regierung, das ist die Exekutive, erarbeitet. Zitat Ende. Und das finde ich das Bemerkenswerteste an diesem ganzen Text, der immer wieder sagt, so war das mal gedacht. Ja?
Naja, das ist der Kern, das ist ja der Kern unserer modernen Demokratien, ist der Kompromiss. Darum ist das ja auch immer so nervtötend, wenn irgendwelche, da sind sie wieder, die Generation Z, also die Abiturienten und so, wenn irgendwelche von diesen Leuten immer absolut fordern, immer die absoluten Forderungen. Ja, die Grünen sind jetzt absolut unwählbar, weil die haben das da falsch gemacht und haben da ihre Seele verkauft. Ja, vielleicht haben sie es. Manchmal muss man sogar seine Seele verkaufen, um einen Kompromiss eingehen zu können. Ansonsten bist du nämlich ganz schnell da, wo die CDU jetzt ist.
Mhm.
Drei Jahre lang das Maul aufgerissen und jetzt, wo es darum geht, Verantwortung zu nehmen, finden sie nicht mal einen Wirtschaftsminister.
Ja, den Job, dass den Job keiner machen will, nachdem man irgendwie eben
ich
genau die
ich mach den sofort.
Aber nicht für die CDU, nehme ich an.
Doch, ruft mich an. Ich bin gerne der Wirtschaftsminister in der nächsten Bundesregierung. Habe überhaupt kein Problem mit.
Okay, cool.
Also ernsthaft, da hätte ich überhaupt kein Problem mit, auch für die CDU nicht. Ich bin eh rechtser, als alle immer denken.
Oder du bist linkser, als du denkst.
Ah, da war eine Wahrnehmungsstudie machen.
Naja, und ja, jetzt werden alle sagen, aber das ist ja ein Hirngespinst, das kann ja nie funktionieren. Ja, da, ja, da. Und wie ich schon gesagt habe, die Schweiz macht das schon und zwar schon immer. Und der Blume sagt auch, naja, im Gegensatz zu diesen ganzen gescheiterten Demokratien in Italien, Österreich und Deutschland, hat sich die Schweiz sehr erfolgreich Anfang des 20. Jahrhunderts dem Faschismus entgegengestellt. Ja? Und ist heute die stabilste und auch in ihrer Infrastruktur erfolgreichste Demokratie in Europa. Gut, sie hat auch mehr Geld, das hat er jetzt nicht dazu geschrieben.
Hatten die nicht auch ein Minarettverbot in ihrer tollen Demokratie?
Ja, gut.
Also die Schweiz.
Nix ist perfekt dort.
Genau, die Schweiz, die unterdrückt halt auch Minderheiten, so gut sie kann.
Aber machen wir ja auch.
Und ja, das stimmt.
Und ich fände, wenn wir das schon machen,
Kompromiss.
Dann wäre es gut, wenn wir wenigstens eine stabile Demokratie hätten irgendwo.
Ja,
also
stimmt,
so zur Abwechslung mal. Und ich habe mich dann noch so ein bisschen in der Wikipedia dazu eingelesen, was könnten denn Probleme des Ganzen sein? Und das Hauptproblem ist offenbar, dass Kandidaten, die quasi als gesetzt gelten, ne, weil die beiden Größten haben das unter sich so ausgehandelt, die könnten unter Umständen nicht gewählt werden. Ich zitiere aus der Wikipedia. Zu einem Eklat kam es 1993, als Christiane Brunner von der SP nominiert wurde und statt ihrer Frances Mattei gewählt wurde. So. Und ganz ehrlich, ich finde das gar kein Gegenargument.
Moment. Aber vom Volk gewählt wurde?
Nee, vom Parlament.
Heißt, ach so, okay.
Geht ja ums
okay.
Parlament. Ne?
Ich dachte, du hättest auf dem Wahlschein dann irgendwie noch einen Namen reinschreiben können. Und zufälligerweise haben alle den Namen von dem anderen Typen dahingeschrieben.
Es gibt ja immer Posten zu vergeben und so.
Ja,
ne? Und,
ja.
Und dann wird ja ausgekungelt, das macht der und das macht der. Und dann bei manchen Sachen muss das Parlament ja auch zustimmen. Und dann wird er das halt vielleicht nicht. So. Und das, ich weiß gar nicht, für mich ist das ein Pro-Argument. Also wenn ich das richtig sehe, dann ist in so einer Konkordanzdemokratie, so heißt auch der Artikel in der Wikipedia, einfach mal das Parlament maximal gestärkt und damit auch wirklich jeder einzelne Abgeordnete. Und diese ganze Fraktionszwanggeschichte ist endlich, und das ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge.
Mir ist das ganze Parlament ein Dorn im Auge.
Nein. Und ich glaube, aktuell könnte vor allem die SPD davon total profitieren.
Ja, aber genau darum werden wir es nicht kriegen, weil die SPD seit gefühlt 30 Jahren nicht mehr begreift, wovon sie profitieren könnte.
Weil gerade ist ja der Zustand, dass man aus der SPD alles raus erpressen kann, weil man ihr sagt, ja, und wenn du nicht mitmachst, dann kommt als nächstes die AfD als stärkste Kraft raus und das ist dann deine Schuld, liebe SPD.
Ja, aber also interessiert das die SPD, wenn man die SPD sagt, meint man ja in der Regel deren Funktionäre.
Mhm.
Interessiert die das wirklich?
Ich denke schon. Also da bin ich jetzt,
Warum sehe ich dann so ein Spiegel-Titelbild mit Olaf Scholz, wo wir werden was mit noch härter oder noch mit aller Härte abschieben und so? Wenn die SPD, wenn es die SPD wirklich interessieren würde, wie man die AfD klein kriegt, würden die doch auf solche Züge gar nicht so aufspringen.
Ja, das ist immer die Frage. Ich meine, das ist ja bei allen, das ist bei SPD und bei der CDU die Frage, warum diese Forschung, die ja immer wieder reproduziert wird. Also es ist jetzt nicht nur so, dass einer mal gesagt hat, naja, wenn man die Themen und Aussagen der Rechtspopulisten wiederholt, dann stärkt man nur die Rechtspopulisten und nie die eigene Partei.
Ja.
Da wundern sich ja seit vielen Jahren eigentlich alle, warum das bei den Parteien nicht ankommt.
Bei der CDU habe ich das, kann ich das absolut nach, bei der SPD kann ich das nicht nachvollziehen.
Mhm.
Die CDU ist politisch blank.
Ja.
So, das sehen wir jetzt. Wer es sehen wollte, hat es auch in den letzten 3 Jahren Oppositionsarbeit sehen können und hat es auch in den Jahren davor sehen können. Die CDU ist eine Schönwetterpartei. Wenn irgendwo richtig Krise ist, dann kriegen die nichts mehr auf die Reihe. Die sind in der Lage, in stabilen Verhältnissen, so wie wir sie halt in den Merkel-Jahren hatten.
Die waren nicht stabil. Da war Finanzkrise, da war 2015.
Ja. Nee, das war Stabilität.
Corona fiel da rein.
Ja, die Russen waren auf ihrem Platz, die Amis waren auf ihrem Platz, wir waren auf unserem, das war Stabilität. Und zwar so richtig. Das war ausgehende Stabilität, aber das war noch Stabilität. Und so gesehen schön Wetter. Und wenn du dir die CDU heute anguckst, die Ideologie, deren Spitzenpersonal, also die Leute, die jetzt Merz, Lindemann, Spahn, Klöckner,
ja, eben,
und so,
das ist ja aber die auch Ideologie, die vertreten. Gegenteil von Merkel. Also
das ist eine Ideologie, die kannst du, auf der kannst du super rumreiten, wenn du sonst keine Probleme hast.
Hm.
Jetzt haben wir aber so viele sonstige Probleme, dass du eigentlich mal dafür Lösungsvorschläge machen müsstest, die kommen da aber nicht. Und darum bin ich davon überzeugt, dass die CDU auf die AfD angewiesen ist, sei es als Drohung oder zumindest kommunal, früher oder später auch in den Landtagen als Mehrheitsbeschaffer.
Mhm.
Also, dass die CDU davon nichts hören will, das finde ich völlig nachvollziehbar. Dass die SPD davon nichts hören will, das kapiere ich nicht, weil die sind politisch nicht blank.
Nee.
Die haben Angebote, die haben Zukunftsvisionen, die teile ich nicht unbedingt. Aber die haben sie, und darüber kann man dann wenigstens mal diskutieren, aber aus der Union kommt da doch seit vielen Jahren gar nichts. Und das sind halt immer so, in einer Phase, wo so ein Land gut Geld verdient oder genug Geld verdient, ja, da kannst du so tun, als hättest du Wirtschaftskompetenz, indem du es einfach laufen lässt.
Ja.
Ja, aber das ist CDU-Politik. CDU-Politik ist einfach laufen lassen. Bloß nicht einmischen, lass mal die Reichen reicher werden, so, das kriegen wir auch irgendwie mit dem christlichen Menschenbild vereinigt. Aber ein echtes Angebot? Nee. So, was ist mit der Rente? Was ist mit den Mieten? Nix. Ja, wir müssen bauen, 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 und zwar auf dem Tempelhofer Feld. Ja, das wird die Leute in Hamburg in billigere Wohnungen bringen.
Mhm.
Das ist, ja, Entschuldigung, ich reg mich hier wieder auf. Muss ja nicht. Was rege ich mich auf? Ich gebe nachher mal mein Spendenkonto nochmal durch, und wenn ich da 1 Million drauf habe, höre ich auf, mich öffentlich aufzuregen.
Das ist, ich glaube, dieser Aufruf ist kontraproduktiv.
Ich glaube nicht, dass 1 Million zusammenkommt. Im Leben nicht.
Ich glaube nicht, dass nach dieser Drohung dir noch jemand Geld gibt, weil die Leute lieben das, wenn du dich aufregst.
Nein, also ich bin so weit davon entfernt auf dem Spendenkonto. Sagen wir mal so, also wenn das so weitergeht, ne, Leute, dann halte ich in...
Du musst andersrum drohen. Wenn ihr mich nicht mehr Geld gebt, dann höre ich auf zu meckern.
Ja, aber vielleicht finden die Leute das ja gut. Also, weil meckern ja eh schon alle.
Ja, aber deine...
Na gut, hier hören sie freiwillig zu. Ich stehe jetzt nicht im Bus und schrei rum, ne? Ja.
Es hätte was. Ich glaube, du würdest so eine TikTok-Berühmtheit werden. Ah, da ist wieder der Mann, der immer im Bus schreit. Komm schnell filmen.
Der dicke, laute Mann. Genau, wie damals dieser in Hannover. Ah, wie hieß denn der? In Hannover gab es mal so einen. Das war auch so ein Rechtsextremer, so ein Alter.
Ja.
Die Homosexuellen!
Ja,
wie hieß denn der?
Ich weiß es nicht, aber der ist YouTube-berühmt halt auf jeden Fall.
Ja, mhm. Aber ein ganz, ganz furchtbarer Typ. Mhm. Also, das war halt wirklich, eigentlich hätte man dem auf die Schnauze hauen müssen für das, was er da grölt.
Mhm.
Ja. Naja.
Hast du noch was oder bist du schon blank?
Ich habe die Schnauze voll. Ich bin politisch blank jetzt.
Ich habe 2 gute Nachrichten mitgebracht. Und zwar sind Grenzkontrollen genauso illegal wie das Aushungern von Asylbewerbern. Das ist doch schön, ne? Beides habe ich bei der Taz gelesen.
Genauso illegal heißt gleich strafbewehrt, oder?
Nein, ist einfach nicht legal. Also ist einfach nicht okay. Also ein Urteil kommt aus Hamburg. Das Hamburger Sozialgericht hat geurteilt, dass der Entzug von Asylbewerberleistungen rechtswidrig ist. Da gab es nämlich ein neues Dublin-Zentrum in Hamburg. Also da werden dann die Asylbewerber reingetan, von denen man der Meinung ist, die müsste man jetzt nochmal wieder in andere EU-Länder bringen, wegen Dublin-Abkommen und so. Und in diesem Dublin-Zentrum gab es nur Bett, Brot und Seife, das war's. Und da sagt das Hamburger Sozialgericht, nee, das ist nicht okay. So, dass die Geflüchteten, auch wenn sie vielleicht Dublin oder sonst was Leute sind, können nicht ausgehungert werden und nichts anderes ist es, wenn du nur Bett, Brot und Seife hinstellst, sondern sie brauchen wirklich genau wie alle anderen Menschen in Deutschland auch, naja, das wie heißt das?
Ein Netflix-Abo.
Das
kulturelle Teilhabe.
Das Minimum, na wie heißt es denn?
Existenzminimum,
genau. Und geklagt hat unter anderem auch die Gesellschaft der Freiheitsrechte, die sich da ganz stark für eingesetzt hat. Ohnehin finde ich in letzter Zeit immer wieder, machen die echt gute Sachen und sorgen dafür, dass in diesem Land, das sich ja wirklich immer weiter nach rechts bewegt und wo die Faschisierung auch immer weiter voranschreitet, jetzt nicht nur bei
der AfD. Ist das nicht Faschierung?
Ja, keine Ahnung. Dass eben die Grundrechte weiterhin für alle gelten und eben auch für Asylbewerber, die meinetwegen nach dem Dublin-Abkommen hier vielleicht nicht mehr bleiben dürfen. So. Das heißt, das haben sie entschieden. Und dann ein anderes Gericht, und zwar der Münchner Verwaltungsgerichtshof, hat entschieden, dass die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland an der deutsch-österreichischen Grenze in Bayern auch nicht rechtens sind. Geklagt hatte ein Jurist, der regelmäßig einfach zwischen Deutschland und Österreich reist und der immer wieder festgehalten wurde. Also der musste immer seinen Ausweis zeigen, wurde kontrolliert und er meinte, das ist einfach illegal. Das geht ja auch in Bayern schon lange, also 7 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Verwaltungsgericht München, nee, der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, naja, es gilt in Europa das Schengen-Abkommen, der Schengener Grenzkodex. Und deswegen, also klar, hier Corona oder sowas, das sind begründete Ausnahmen. Und was ich auch cool fand, war, dass die Richterin keine Revision zulassen, weil sie leider sagen, dieser Fall hätte keine grundsätzliche Bedeutung. Also es gilt jetzt nur für diesen einen Mann, dessen Kontrolle waren nicht okay. Ja, und mal gucken, ob das weitere Auswirkungen hat. Also wenn es noch mehr solche Urteile gibt, kann ich mir vorstellen, dass diese Grenzkontrollen und diese ständige Verlängerung und Ausweitung, die ja wirklich einfach entgegen diesem Schengener Abkommen sind, dass die auch recht bald komplett fallen könnten.
Wäre ganz schön. Vor allem finde ich dann, freue ich mich mal drauf, was für einen Durchfall Markus Söder darüber dann produzieren wird.
Ja, ich gucke mir das ja immer nicht so an, aber ja.
Na, das kriegt man dann schon mit. Also der Söder, der labert ja praktisch ausschließlich Scheiße. Das heißt, immer wenn irgendwo Söder steht, kannst du davon ausgehen, ah, war mal wieder was.
Ja.
Hat er irgendwie, jetzt mal ernsthaft, hast du Söder als vernünftig redenden Menschen in Erinnerung?
Nee.
Oder? Also ja. Jeden anderen. Selbst Klöckner. Selbst Klöckner habe ich nicht als hundertprozentig verloren im Kopf. Söder, denke ich jedes Mal, ja gut, ist halt, kannst du halt vergessen.
Es gibt zwei Söder, also das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht mehr warum. Ich habe neulich bei einer Recherche, es gibt so einen Podcast der CDU und da saßen Söder, Lindemann und Merz an einem Tisch und haben halt sich unterhalten eine Stunde lang über CDU-Themen. Und da ist Söder immerhin, also da klingt er vernünftig. Natürlich ist es seine rechte CDU-Position, die er da so von sich gibt, ne? Aber es ist nicht ganz so unterirdisch, so, sondern er klingt wie ein normaler Mensch mit einer Meinung, die mir nicht gefallen muss, aber eben nicht so, wie er in den sozialen Medien auftritt, wie er bei seinen Reden auf Parteitagen auftritt oder auch wenn er nur beim ZDF mal zugeschaltet wird in den Heute-Nachrichten, da ist er ja auch immer voller Polemik und auf alle eindreschen und die Grünen sind schuld. So. Das hat er da nicht gemacht und das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, aber er weiß halt ganz genau, wen er anspricht, ne? Und wenn er beim Bierzelt ist und auf Social Media, spricht er halt die Einfältigen an. Ja.
Er spricht die Emotionen an vor allem auch.
Ja. Ja. Na ja gut, aber kann man ja auch durchaus noch in den Griff kriegen, die Emotionen, wenn man ein bisschen nachdenkt, bevor man sich seinen Emotionen angemessen verhält.
Naja, kommen wir zum Limerick der Woche. Und ganz passend zu CDU, unserer Diskussion vorhin, hatten wir letzte Woche das Thema Jesus als Limerick-Thema ausgerufen. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Zum Osterfest sprach Jesus Christ: Die ganze Idee war echt Mist, ein männlicher Kult aus Sühne und Schuld. Ab heute bin ich Atheist.
Ich nehme natürlich den von Claude Funkhauser.
Ja, das wusste ich.
Es ist in der Bibel zu lesen von allerlei göttlichen Wesen. Doch wirklich gepackt hat mich nur der Fakt, dass nicht alle Jesen verwesen.
Sehr schön. Ich nehme den von Bernhard K. Ist das eigentlich der gleiche Bernhard, der dich gescheuert hat dafür, wie du?
Ich weiß nicht. Aber im Zweifelsfall ja. Also ich kenne einen Bernhard, der scheuert mich regelmäßig und meistens hat er recht. Würde ich ihm aber nie sagen, weil...
Eventuell hast du es ihm gerade gesagt.
Eventuell habe ich das, dann kann er sich ja freuen. Dann kann er sich ja mal bedanken.
Es war mal ein Mann aus Judäa, der baute einen Schrank für Ikea. Er trug ihn durchs Meer, das machte er leer. Ob das auch klappt bis Guinea? Was hast du denn für ein Thema für diese Woche im Angebot?
Letzte Woche hatten wir Jesus. Wie wäre es mit Jusos?
Ich finde das prinzipiell...
Findest du einen schlechten Ansatz von der Herangehensweise?
Haben wir denn darüber gesprochen?
Nö.
Aber kann man trotzdem machen, meinst du?
Ja, weiß ich nicht, fiel mir gerade halt so ein. Ich wollte halt nur mal hier so dummes Zeug gelabert. Also, weiß ich nicht, was haben wir denn hier? Es war auch wieder nur so Missinformation, Ostdeutschland.
Ich meine, es ist über 2 Jahre her, deswegen das Thema Penis könnten wir schon nochmal bringen.
Penis? Ja, können wir machen. Penis.
Es gibt ja so eine Challenge, das machen die Jugendlichen.
Penis-Challenge?
Ja, lass mal laut.
Man legt einen Keks in die Mitte und nicht.
Nee, immer 2 spielen das und dann fängt man halt so an und einer sagt Penis. Und dann muss der andere ein bisschen lauter Penis sagen. Und dann muss der andere ein bisschen lauter Penis sagen. Und dann wird es immer lauter.
Ja, das habe ich mal in Manching auf dem Weg zum Essen ist mir das mal in einem Industriegebiet begegnet, vor einem Jahr ungefähr. Dachte ich auch, was sind das denn für Idioten? Aber okay, dann scheint das eine Challenge zu sein. Mhm. Oder es war ein Idiot.
Wer zuerst aufhört, hat natürlich verloren.
Ja, gibt es da auch dann so einen Applaus-Ometer? Wie nennt man das denn?
Applaus-Ometer?
Ja, aber damit misst man ja Applaus. Wir brauchen ja einen Meter, dass die Lautstärke des Wortes Penis misst. Penilometer. Naja, vielleicht können die mit ihren Penissen einfach mal was anderes machen. Vielleicht können die mit ihren Penissen einfach das machen, was wir früher mit unseren Penissen gemacht haben. Mir hat es schließlich auch nicht geschadet.
Kommen wir zum Börsenticker.
Ja.
Montag.
Ostermontag.
Hast du dir nichts ausgedacht?
Ich habe mir nichts ausgedacht. Ich war super unkreativ heute.
Dienstag.
Da ist der Papst gestorben. Da können wir doch jetzt keine Witze drüber machen.
Na gut.
Oh, warte. Ich kriege gerade eine Blitzmeldung aus der Redaktion. Warte. Eilt. Papst immer noch tot.
Dienstag.
Wall Street machte wieder Boden gut.
Mittwoch.
Keine Begeisterungsstürme in New York.
Donnerstag.
Neue Zollhoffnungen stützen die Wall Street.
Freitag.
DAX-Erholungsrallye und ein Ende in Sicht. Das sind edgy Überschriften, K in der Klammer vor dem Kein. Weißt du? Die geben richtig Gas da in Frankfurt. Erholungsrallye und kein Ende in Sicht. Wäre ich heute Morgen mal lieber in den DAX eingestiegen?
Heute Morgen? Nee, letzte Woche.
Gestern Nachmittag. Nee, das muss wirklich gestern angefangen haben und heute irgendwie, also das Ding scheint ganz gut zu laufen, der DAX. Keiner weiß warum. Wahrscheinlich, weil niemand mehr in den USA anlegen
will.
Ja,
das würde ich auch vermuten. Dann überlegt man sich, was ist denn die nächste stabile Volkswirtschaft?
Ja, doch, vor einer Woche wäre sogar noch schöner gewesen, ja.
Ja.
Verdammt, aber ich bin ja sowieso nicht eingestiegen.
Vergossene Milch.
Mein schöner, nicht realisierter Gewinn. Da habe ich Gewinn realisiert. Das ist übrigens, was man mit realisiert meint. Nicht das, was ihr euch aus euren Fernsehserien falsch ins Englische, aus dem Englischen habt übersetzen lassen.
Meinst du jetzt mich oder wen?
Alle, die den Begriff realisiert benutzen, wenn sie meinen, wenn sie eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, dass sie was kapiert haben. Aber ich will jetzt hier nicht zu emotional sein am Ende des Tages.
Kommen wir lieber zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch einfach ergänzen würdest?
Also, wir gehen nochmal zurück zum Thema eBay und KI. Und zwar ist es leider so, dass eBay diese neue Datenschutzerklärung seit dem 21. April in Kraft hat, sozusagen. Und wer der nicht aktiv widerspricht, hatte Holger ja auch schon erklärt, der stimmt eben zu, dass die eigenen Daten fürs KI-Training genutzt werden. Die Frist für diesen Widerspruch war leider auch der 21. April. Es lohnt sich trotzdem, jetzt noch zu widersprechen, aber das bezieht sich dann sozusagen nur noch auf Informationen, die ab dem Zeitpunkt des Widerspruchs bei eBay gelassen werden. Und VerbraucherschützerInnen sagen aber trotzdem, dass es sich trotzdem lohnt, da noch Widerspruch einzulegen. Mhm. Dann nochmal zu Indien und Pakistan. Also Indien hat angekündigt, alle pakistanischen StaatsbürgerInnen bis zum 29. April auszuweisen, nicht bis zum 27. April. Außerdem gab es heute Nacht noch einen Schusswechsel an der Grenze. Dabei sind keine Menschen gestorben. Und dann hatte Holger ja noch so, ich sag mal so salopp in den Raum gestellt, im Zuge dieses Wasserabkommens zwischen Pakistan und Indien, kann Indien Pakistan jetzt den Wasserhahn einfach zudrehen? Und die BBC hat einen interessanten Artikel dazu. Da ist so ein bisschen das Fazit, aktuell ist es sehr unwahrscheinlich, weil Indien gar nicht die Ressourcen hat, um jetzt wirklich riesige Wassermengen zurückzuhalten. Aber wenn sie sich eben nicht mehr an diesen Indus-Wasservertrag halten, dann wären sie zum Beispiel nicht mehr verpflichtet, Daten mit Pakistan zu teilen, die zum Beispiel Hochwasser betreffen könnten. Gleichzeitig sagt Pakistan aber, ja, Indien hat uns wahrscheinlich eh nur so rund 40% ihrer Informationen zukommen lassen in den letzten Jahren. Mhm. Trotzdem wäre das natürlich ein großer Einschnitt und unter Umständen gefährlich für die Menschen in Pakistan. Und dann gibt es ja auch noch dieses Szenario, könnte Indien Pakistan fluten? Also sozusagen die Angst vor einer sogenannten Wasserbombe, dass man sehr viel Wasser staut und dann plötzlich loslässt. Da sagen ExpertInnen, die Gefahr wäre eigentlich zu hoch, dass Indien dann selbst eigene Gebiete überflutet, weil die Dämme relativ weit entfernt sind von der pakistanischen Grenze. Also man müsste sehr viel stauen im Landesinneren, bevor man das Wasser dann releasen könnte. Was aber wohl gefährlich werden könnte, ist, dass sich in diesen indischen Stauseen und an Dämmen sehr viel Schlamm sammelt. Und wenn Indien den unerwartet abfließen lassen könnte, dann könnte das durchaus zu großen Schäden in Pakistan führen.
Okay.
Dann hatte Holger ja noch die Gestehungskosten von russischem Öl angesprochen. Wann genau da der Break-Even ist, das ist nicht so hundertprozentig bekannt. Aber es gibt verschiedene Prognosen von ExpertInnen und die gehen bei Uralöl, also dem wirtschaftlich für Russland wichtigstem Öl, von ungefähr 40 bis 45 Dollar pro Barrel aus. Also wenn dieser Preis unterschritten wird, dann ja, zahlt Russland sozusagen drauf. Und aktuell liegt das Barrel Uralöl bei 65 Dollar. Noch lohnt es sich also, aber auf jeden Fall, was man so Medienberichten entnehmen kann, ist die russische Regierung da sehr alarmiert, weil dieser Ölpreis eben so krass abgesackt ist in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Und dann zum Ende der Folge, du hattest ja das Urteil dieses Münchner Gerichtshofs mitgebracht. Das galt tatsächlich nur für Grenzkontrollen 2022. Also Zitat aus dem Taz-Artikel: Die Anordnung von Grenzkontrollen durch die deutsche Bundesregierung sei jedenfalls vom 12. Mai bis zum 11. November 2022 nicht vom Schengener Grenzkodex gedeckt und damit rechtswidrig gewesen. Und der Schengener Grenzkodex ist eben so eine EU-Verordnung, die festhält, wann es rechtens ist, auch innerhalb der EU Grenzkontrollen durchzuführen.
Okay, danke für die Korrektur an der Stelle.
Sehr gerne.
Und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr...
Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss.
Dass ihr uns unterstützt. Falls ihr es noch nicht tut, auf wochendämmerung.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt. Das ist wichtig, weil wir ein HörerInnen-finanzierter Podcast sind. Das heißt, ohne euch gibt es den Podcast nicht.
Genau.
Wolltest du was dazu sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, ihr könnt uns da auch mehr als nur ein bisschen Geld hinüberweisen.
Ah, ja, guter
Obwohl,
Hinweis.
Obwohl, Katrin sagt mir das dann immer nicht und sackt das ein und ich muss hier zum Hungerlohn schuften. In der Podcast-Mine.
Ich sag's dir nicht, ich sag dir immer nur, wenn wieder genug da ist, dass du auch wieder mehr haben kannst. Aber ja, das ist schon länger nicht geschehen, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, ja, ja, genau.
Mhm. Ja, aber es liegt nicht an mir.
Ich merk's, und du glaubst, ich merk das nicht, ja?
Das liegt nicht an mir, es liegt an euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ihr seid
aber
schuld.
An wem es nicht liegt, das sind unsere Ultras und der Fanclub, die uns auf Steady jeden Monat mit so viel Geld unterstützen, dass wir jetzt sogar deren Namen vorlesen.
Düns 1.
Olaf und Fiete.
Martin Afanasiev.
Höret nun aus Piratikus 13,7. Am Anfang war das Wort und das Wort war Arr.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Davies Verlobter wieder kurz.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Flashheart hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Dem Dösewicht ist müde von der Masse an Geburtstagen im Frühjahr.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoi.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
5 Jahre Ultra, bedingungsloses Grundeinkommen für Kadda und Holgi mit launigem Nachrichtenpodcast für uns. Wunderbar. Naja, wenn es bedingungslos wäre, würde ich nicht jeden Tag an dieser Sendung arbeiten. Und also da muss ich mich jetzt echt mal, also so nicht, ne? Freundchen.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Das Schmieren von Politikern und so weiter.
Moste Techi gedenkt heute am Gar Freitag jener unbekannten Person, die, inspiriert von den nudeligen Anhängseln unseres Monsters, die erste Nudel garte und wünscht allen Piratenfamilien da draußen ein überaus nahrhaftes Pasta-Fest. Arr.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im März in der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Weilicke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Porner.
Markus Boslett.
Wolfgang grüßt Mila und auch Jürgen Schäfer von Gipfel des Berges mit der wackelnden Weide, also Ort Vra Brdes Vrem Mdem.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katana.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Und wenn dann jemand aus dem Unterholz bricht und die allein selig machende Weisheit verspricht, Füchschen, glaub ihm nicht.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, hör, was der alte Reineke dir sagt. Wenn auch nur der allerkleinste Zweifel an dir nagt, Füchschen, glaub mir nicht.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte 2 mir lange Dankschee.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Blühling an der Birk. Die Allergen.
Es ist Herbst auf dem Feld. Die Kürben.
Es wird Wärmatz auf den Gehsteigen. Die Löschwassereinspeisungen.
Also ich weiß ja nicht. Löschwassereinspeisungen, ist deine Steigleitung trocken oder was? Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den Mund euch zieht, auch noch selbst zu trinken.
Felix,
auch noch zu trinken, auch, aber egal.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Roland S.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Das habe ich total vernachlässigt. Mariana Friedrich.
Du hast den Hund vernachlässigt?
Nee, Maya nicht, aber den Content zu posten.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei. Für Arschgeigen, Faschos und Dödel haben wir eine eigene Partei.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griese.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias, keine Ahnung,
seltsamer Herbst. Buchstabe.
Ja.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Dabei hatte ich das sogar nachgeguckt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Und mir gesagt, aber ich habe es auch vergessen.
Ja. Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Es war an einem Sonntag morgens früh um 8, da hat ein fieser Schluck auf mich fertig gemacht. Ich trank eine Flasche Wasser, ich hielt die Luft an, ich habe alles probiert, was man ausprobieren kann.
Da habe ich einmal den perfekten Trick in einem Buch gelesen, das hieß, wie hieß denn das? Das war so ein bescheuerter Titel. Ein Mann, ein Buch. Da standen alle wichtige Dinge drin, die Männer wissen müssen. Ich habe es natürlich deswegen auch gelesen, weil ich dachte, ey, wenn Männer
so
das...
Ben Schotts Sammelsurium nur für Männer oder sowas.
Ja, nee, ja. Und da stand auf jeden Fall, deswegen bin ich sehr froh, dass ich es auch gelesen habe. Also Frauen, lasst euch davon nicht abschrecken, lest es einfach. Wie man Schluckauf los wird. Und es funktioniert fast immer.
Also nicht.
Doch, es funktioniert wirklich so oft, dass ich das deswegen jetzt weiter erzählen muss. Also man muss die Hände auf dem Rücken zusammenhalten. Also man darf die Hände müssen weg. Und dann muss jemand anders einem ein Glas mit Wasser an den Mund halten zum Trinken.
Mhm.
Und dann muss man an einem Stück trinken, also nicht in einem Schluck, aber man muss die ganze Zeit trinken, bis man nicht mehr kann. Also irgendwann kann man nicht mehr. Dann muss man blinzeln und dann muss der andere aufhören, das Glas Wasser dahin zu halten. Das ist manchmal ein bisschen nass hinterher alles, aber dann ist der Schluck auf wirklich weg. Das ist schon cool.
Also mindestens genauso gut funktioniert, so tief wie möglich in den Bauch, also ins Zwerchfell einzuatmen und das Ganze dann so langsam wie möglich auszuatmen. Das hilft eigentlich in der Regel, um das Zwerchfell genug zu beruhigen.
Ja, das funktioniert bei mir zum Beispiel nicht so gut wie der andere Trick.
Weil du grundsätzlich so verkrampft bist.
Das kann natürlich sein. In response to Hexeth's second signal leak, the person who ordered leak investigations was removed from his position and Soviet America government officials resign you for their failures.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, enough said.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Piraten essen auch gern Gewürzgurken.
Kamikaze.
Jasmin Kieselirmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nulz und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Janet Lechner.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Lehrer aus Signal Leaks Skandal. US-Regierung wechselt zu Telegram.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Never mind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Wo gerade wieder viele lernen, dass es das Konklave heißt. Es heißt auch eigentlich der Triangel. Mittlerweile werden nur die und das auch akzeptiert. Und die Joghurt ist nicht per se falsch, klingt nur zum Schreien davonlaufen.
Im Übrigen gibt es einen Unterschied zwischen der Prospekt und das Prospekt. Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten Wenoll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Oke Oldenburg.
Annette, oh, das war schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
PSA, habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegossen?
Axel Philipsenburg.
Nies Plantholt.
Wirklichkeit, es zählt, was erreicht wird. Populismus, es reicht, was erzählt wird.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Weltpinguintag aufmerksam.
Hey. Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Sabine Rebschläger.
Norbert Renner.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Mark Riese.
Mike Rotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Dirk S.
Tobias Salin.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konsus Gibidibi,
Daniela Stark,
Christian Steffen,
Knoblauch Stein,
Thomas Stein,
Sabine Stern,
Suse und Martin Stöckert,
Heike Stoll,
Günther Stück,
Günthers bestes Stück.
Schlimmer geht immer.
Ich habe das dann Claudia nicht
reingeschrieben. Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
19.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Es wird wärmer auf den Balkonen, die Omen. Und der Freshcuber merkt an, draußen nur Kännchen.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben angegrillt und Priscilla und Gwyneth Molesworth testen schon mal langsam die Drinks für die Sommerfestsaison.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Wir sehen ja nun, was wir von Scholz Besonnenheit haben.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan, wieder in Bielefeld.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sebastian, nee, eigentlich heißt er Stefan Zimmermann.
Meto Barafk Bak Nübino.
Und Mieto Balaschk Was Lubino Lupio.
Siehst du, du kannst es nämlich auch nicht besser als ich.
Lublu.
Siehst du? Ja, was Lublu.
Was Lublu. Ich liebe euch oder dich?
Ja.
Nee, euch.
Dich.
Euch.
Dich.
Was?
Euch?
Was ist
was? Ja. War doch spätestens seit Gesprengte Ketten wissen wir doch, dass ja was Lublu heißt, ich liebe dich. Das hat nämlich damals, wie hieß er denn? Naja, kennt eh keiner mehr, diese alten Schauspieler. Gesprengte Ketten hast du auch nicht gesehen?
Nee.
Echt nicht? Also, Filmtipp, zwei Filmtipps. Erst Gesprengte Ketten über den Ausbruch von Amerikanern und Briten aus einem Nazi-Kriegsgefangenenlager. Und danach, wie heißt denn der Film? Es gibt einen Wallace and Gromit-Film, wo die Hühner gesprengte Ketten nachspielen, sozusagen. Also im Grunde ist das ein quasi Remake von Gesprengte Ketten. Wie hieß denn der Film? Ah, Mann. Auch wir haben nur einen Faktencheck.
Nee, die hört nicht
der
so
hört
lange.
Das nicht, ne?
Nee, aber wir haben ja Google.
Ich bin gerade dabei. Wallace and Gromit. Wo ist er denn? Wallace and Gromit. Chicken Run.
Chicken Run, genau. Nee, Chicken Run war nicht Wallace und Gromit, aber die gleichen Hersteller. Also die gleichen.
Ja, okay, Atmen, das ist Atmen. Ja, ja, genau, okay, ja, stimmt. Ja.
Hat mit Wallace und Gromit aber, glaube ich, nichts zu tun.
Nee, ist Atmen. Die haben ja auch Angry Kid gemacht. Das war auch mal so ein sehr lustiges Ding, als das Internet noch jung war. Als man so Filmchen noch als Real Media. Erinnerst du dich noch? Real Player. Buffering. Buffering.
Welcher, gerade ist doch irgendein Player 20 Jahre geworden oder noch älter? Winamp, ja, der muss noch älter sein. Der ist wahrscheinlich 30 Jahre. Irgendjemand hatte was gepostet. Ich weiß nicht mehr.
Der muss mindestens 30 Jahre alt sein.
Stimmt.
Den hatte ich damals schon. Ja. Ach Gott.
Das waren die Zeiten.
So alt
sind wir schon.
So alt sind wir.
Jedenfalls,
genau. Gehen wir jetzt, ne? Dann, weil ich muss jetzt auch Tabletten nehmen, hat meine Pflegerin gesagt.
Gut, das war die Wochendämmerung von Freitag, den 25. April 2025. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.